Heute zu Gast bei Behind the Sea Robert Dietrich. Robert ist CEO Europe von Hiscox und Hiscox ist ein Spezialversicherer. Was die alles versichern, was das genau bedeutet, das hat er uns im Podcast genau im Detail erklärt. Er war schon von ganz am Anfang mit dabei, wo es in Deutschland erst 5 bis 7 Mitarbeiter gab und mittlerweile sind das in Europa 800, die er als CEO leitet. Wie diese Entwicklung ausgesehen hat und was dabei alles für Personen und natürlich auch Entscheidungen und Meilensteine involviert waren, darüber haben wir gleich im Podcast gesprochen. Eine Sache, die für mich besonders hängen geblieben ist, ist, dass Versicherungen ja eigentlich Risk-Taker sind und gar nicht so sehr darauf achten, was alles schiefgehen kann. Denn er hat gesagt, man darf sich nicht so sehr darauf fokussieren, was alles schiefgehen kann, sondern man muss fokussiert auf das bleiben, was alles gut gehen kann. Und das fand ich eigentlich erst konträr und da hat er mich Gott sei Dank eines Besseren belehrt. Also ich würde sagen, das sind genügend spannende Themen, um jetzt gleich in den Podcast reinzugehen, das Ganze bis zum Schluss durchzuhören und uns danach Feedback zuzugeben. Los geht's mit Robert Dietrich, dem CEO Europe von Hiscox. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Robert, willkommen im Podcast.
Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr zu Gast seid heute bei mir. Starten wir mal rein. Wer bist du und was machst du?
Ich bin Robert Dietrich. Ich bin der Europa-CEO von Hiscox. Hiscox ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Hiscox ist ein Spezialversicherer.
Mhm. Spezial bedeutet, man kann bei euch alles versichern, was man sich vorstellen kann oder fast alles?
Soweit würde ich nicht gehen, aber alle Sachen, die ein bisschen komplizierter sind, würde ich sagen. Also wir brauchen immer so eine Nische, wo wir mit unserem Fachwissen einen Mehrwert liefern können. Also wir versichern zum Beispiel IT-Unternehmen, wir versichern D&O, das ist so Managerversicherung. Wir versichern vermögende Privatkunden und ihre Spielsachen. Wir versichern aber genauso Kidnapping and Ransom, also Entführung und Erpressung, wenn irgendwelche DAX-Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Ausland versenden.
Oh, okay. Ja, das ist wirklich Specialty. Versichert ihr auch irgendwie so, sind so Körperteile von Sportlern zum Beispiel?
Das machen wir nicht mehr, aber wir haben das tatsächlich vor vielen, vielen Jahren in London haben wir sowas versichert, so Sportlerunfallversicherung.
Ja, genau.
Und Künstler, sowas kann man versichern, hat einen Marktwert, ja.
Ja, spannend. Das ist natürlich immer super interessant, wie man dann da überhaupt vorgeht, um festzustellen, wie viel wert sowas ist. Ne? Das ist wahrscheinlich jedes Mal fast ein Einzelprodukt.
Naja, du hast da einen Umsatz im Jahr und das kannst du dann ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Unfall passiert und dann rechnest du eine Prämie aus. Also das kann man berechnen.
Okay. Und da müsste man natürlich noch feststellen, inwieweit dieses jeweilige Thema dann auch in diesen Umsatz reinspielt. Wahrscheinlich dann entweder zu 100%
genau oder... Genau so. Und dann ist es halt auch die Frage, ob man es versichern möchte, weil das natürlich nicht ganz billig ist.
Okay.
Und umso mehr, umso breiter man das gleiche Risiko versichert, umso besser kann man den Preis kalkulieren.
Macht Sinn. Okay, du hast gesagt Europa. Ich habe ein bisschen geguckt, also 160 Mitarbeiter habt ihr in Deutschland. Wie viel ist das dann sozusagen bei dir in Europa?
Also in Europa haben wir ungefähr 800 Mitarbeiter.
Okay. Und so von den Standorten oder so, dass man so ein bisschen die Größenordnung kriegt, kannst du da noch ein paar Randdaten nennen?
Ja, also wir haben ungefähr, dieses Jahr werden wir 660 Millionen Euro Umsatz haben. Wir sind verteilt über 8 Länder. Deutschland, Frankreich, unsere größten Einheiten. Dann haben wir Spanien und Benelux. Mhm. Irland gehört auch seit Brexit zu uns. Mhm. Und das sind so die Hauptgebiete für uns.
Okay. Sehr, sehr cool. Ja, wenn man jetzt so auf deine Rolle schaut, du bist CEO Europe, was sind denn so die Challenges, würdest du sagen, die man in so einer Rolle hat?
Die Challenges, also grundsätzlich hast du natürlich Business Challenges, ja. Mhm. Die Business Challenges, die viele CEOs haben, Sachen, dass du heute im Prinzip Ergebnisse abliefern musst aber gleichzeitig in die Zukunft investieren.
Ja.
Und keiner gibt dir die Chance zu sagen, wir werden in 5 Jahren, werden wir irgendwas Tolles machen, sondern du musst heute abliefern und gleichzeitig investieren. Also solche Themen habe ich natürlich schon auch.
Mhm.
Aber das Besondere in der Europarolle ist sicherlich, dass wir in verschiedenen Ländern unterwegs sind. Und das ist in Europa nochmal ein bisschen spannender. Du hast unterschiedliche Sprachen, du hast unterschiedliche Kulturen, du hast tatsächlich auch manchmal unterschiedliche Systeme. Und so diese Balance zwischen Föderalismus, würde ich mal sagen. Und was machst du zentral? Und alles, was du zentral machen kannst, ist wichtig, damit du skalieren kannst. Hm. Das ist so die Challenge. Mhm. Gutes Beispiel ist jetzt gerade, wir haben unser Kernsystem in Deutschland verändert. Mhm. Das ist im Versicherungsbusiness eigentlich so die größte Herausforderung, die man hat, das Kernsystem, weil da alles hängt an dem Kernsystem. Mhm. Das haben wir jetzt erfolgreich in Deutschland ausgetauscht.
Okay.
Und sind gerade dabei, das in Frankreich zu machen und haben jetzt in diesem Jahr 5 Länder parallel in diesem Projekt drin.
Oh, wow.
Und da musst du auch die Balance finden zu diesem europäischen Kernthema, diese Basis, damit du skalieren kannst und was brauchst du spezifisch in einem Land. Und das ist so eine besondere Herausforderung, würde ich sagen.
Mhm.
Und dann etwas, was für uns aber immer eine Herausforderung ist, das war aber für mich auch nicht anders, als ich Deutschland geleitet habe. Wir sind ein Unternehmen, das eigentlich immer mehr Ideen hat als Ressourcen.
Okay.
Und das bedeutet, wir sind voller Enthusiasmus und wir sind Aktivisten und wir wollen Versicherungsgeschichte schreiben. Und du musst dich aber entscheiden, du kannst nicht alles machen, du musst also Prioritäten setzen. Was für uns nicht sehr leicht ist. Also meistens nehmen wir uns ein bisschen mehr vor, als wir tatsächlich mit ruhigem Gewissen umsetzen können. Aber das wollen wir auch so.
Ja. Es ist, glaube ich, auch ganz gesund, ein bisschen mehr sich vorzunehmen, weil man, glaube ich, wenn man sich genau richtig immer vornimmt, hat man sich ja zu wenig vorgenommen, oder?
Ja, aber das ist natürlich die Kunst, genau diese 10% mehr hinzukriegen. Manchmal sind es halt 20. Du merkst es aber dann, wenn du es mittendrin bist und
Hast du so ein Beispiel für so Kultur, wo vielleicht auch die Kultur sich unterscheidet? Also was ich mir vorstellen könnte, sind vielleicht unterschiedliche Länder unterschiedlich sensibel, was Versicherung angeht. So Deutschland könnte ich mir vorstellen, so ist ja sehr, sehr irgendwie so ein Land, wo man wahrscheinlich mehr Wert auf Versicherung legt oder könnte man meinen? Oder siehst du sowas?
Ja, sowas gibt's und das sehen wir ganz häufig und wir machen ja auch so Inside-Studien. In Deutschland ist häufig das Thema bei Freelancern zum Beispiel, dass die Sorge haben, dass sie zu viel Versicherung gekauft haben.
Okay.
Also es gibt in Deutschland eine Sorge der Überversicherung.
Okay.
In Italien hast du eher so die, ist es eher so der Zwang, brauche ich die Versicherung wirklich?
Ja.
Also es solche Nuancen gibt's, aber es gibt auch Nuancen in der Zielgruppe. Also ein Freelancer hat andere Sorgen als jetzt ein größeres mittelständisches Unternehmen.
Ja.
Aber das gibt es, ja.
Okay.
Das gibt es.
Ja. Kann ich natürlich bestätigen, ich bin ja auch in einem ähnlichen Gewerbe tätig, beziehungsweise ich habe viel Kontakt mit Leuten, die selbstständig sind und da ist natürlich das auch immer wieder ein Thema. Ja, mega spannend. Also ich glaube, man hat so ein bisschen verstanden, was ihr macht. Finde ich mega interessant. Kann man sich auf jeden Fall auch nochmal unten anschauen. Auf der Website gibt es auch ein paar Beispiele, was ihr alles versichert. Da kann man sich dann dieser Frage, die ich mir immer stelle, öfter mal noch nachgehen. Vielleicht noch so, bevor wir dann gleich in deinen Werdegang reinschauen und sich mal angucken, wie man da eigentlich hinkommt. Hast du so ein paar Innovationen oder so ein paar Beispiele, an was ihr gerade arbeitet, so innovationstechnisch, dass man sich so vorstellen kann, was passiert eigentlich gerade so im Versicherungsmarkt? Innovationsmäßig?
Also wir beschäftigen uns ganz viel mit, was wir Emerging Risk nennen, also Risiken, die so entstehen, die zukünftigen Risiken. Mhm. Das ist für uns ein spannendes Thema, deswegen, weil wir da gibt es nicht so viel Konkurrenz, weil die eher schwierig sind. Versicherung lebt ja von einer großen Masse an Daten, Vergangenheitswerte, die du hochrechnest auf die Zukunft.
Ja.
Und wenn wir jetzt so ein neues Thema haben, dann ist es schwieriger, das zu berechnen. Und da fühlen wir uns eigentlich wohl. Aktuell ist, und das war aktuell in den letzten Jahren, ist sicherlich auch Cyber. Mhm. Cyberversicherung, jetzt gerade künstliche Intelligenz, die Veränderung für die Cyberrisiken, etwas, was die Unternehmen auch alle spüren. Es gibt heute wahrscheinlich sehr wenig Unternehmen, die noch gar keine Erfahrungswerte mit einem versuchten Hack zumindest haben.
Ja.
Also das Bewusstsein ist schon da. Mhm. Und da versuchen wir Lösungen zu schaffen, nicht nur für große Unternehmen, sondern auch für kleine Unternehmen.
Mhm.
Dass es einen schlanken Prozess gibt. Idealerweise hat man sehr wenig Risikofragen und der Versicherungsschutz wächst mit den sich im Markt verändernden Risiko mit. Das sind Themen, die uns beschäftigen.
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, Kunden, habt ihr dann wahrscheinlich von der Einzelperson, privat, geschäftlich bis hin zu großen Unternehmen alles durch die Bank, oder?
Querbeet. Also das ist tatsächlich auch so eine Besonderheit bei uns, dass wir von dem, ich rede mal über IT-Unternehmen, wir haben den Freelancer und wir haben das global agierende Unternehmen und alles zwischendrin. Wir haben im Privatbereich, was wir nicht machen, ist so der normale Standardbereich. Da braucht man uns auch nicht, da können wir keinen Mehrwert liefern. Mhm. Aber im Privatkundenbereich versichern wir von 500.000 Euro Inhaltssumme bis 10, 15 Millionen. Also und alle Spielsachen, die da mit dazugehören.
Ja, das ist mega spannend. Das ist wahrscheinlich auch eine Challenge, dann den Kunden richtig zu durchdringen, weil ihr so unterschiedliche Kundensegmente sozusagen dann auch habt? Oder müsst ihr alles dann, wie habt ihr das separiert? Oder?
Also du kannst natürlich für das kleinere Segment nicht alles tailor-made machen. Das geht nicht, das macht keinen Sinn. Aber was du schon machen kannst, ist eben, wie du sagst, eine Segmentierung und das dann in einer gewissen Branche. Also wir wissen genau, was ein Unternehmensberater oder ein IT-Unternehmen in dem Segment üblicherweise braucht. Und das kannst du dann segmentieren, kannst ein Produkt bauen, eine Lösung bauen, eine Proposition bauen, die genau für dieses Segment passt. Das kannst du schon. Ja. Okay. Und umso größer die Risiken werden, umso mehr tailor-made ist es dann auch.
Ja, macht Sinn. Cool. Ja, du warst ja nicht schon immer in deiner jetzigen Rolle, sondern das hat ja mal irgendwie anders angefangen. Ich habe gesehen, du warst auch mal bei der Allianz, bei der DBK. Fang doch mal da an, wo wir anfangen müssen, um nachzuvollziehen, wie du jetzt da hingekommen bist, wo du heute bist.
Also, weil du gerade die Allianz ansprichst, da habe ich klassischerweise Versicherungskaufmann gelernt. Und viele sagen, ich bin da zufällig hingekommen. Ich bin da nicht so zufällig hingekommen. Wir hatten damals von der Allianz einen sensationellen Leiter der Personalabteilung, der einen Vortrag gehalten hat an der Schule. Und ich fand das spannend. Ich fand das einfach spannend. Ich habe da so brennende Fabrikhallen gesehen und dachte mir, wow, das ist irgendwie cool. Und habe danach mit ihm gesprochen. Und nachdem ich halber Engländer bin, war mir immer wichtig, dass ich international arbeiten kann. Und habe ich so ein bisschen nachgefragt, kann ich da auch mit Englisch irgendwas machen? Und es wurde bejaht. Das fand ich toll. Und mein Onkel in England war Aktuar.
Okay.
Auch in der Versicherungswirtschaft. Ja. Und insofern war das eine bewusste Entscheidung, in die Versicherungswirtschaft einzusteigen. Und ich fand es sehr spannend. Und die Ausbildung bei der Allianz war sensationell. Cool. War richtig toll. Jetzt lasse ich mal den Mittelteil Teil weg, weil ich zwischendrin auch in den USA war und da ein Business aufgemacht habe, weil ich auch die weite Welt erleben wollte.
Aber der ist bestimmt spannend, der Mittelteil, oder?
Das ist eher eine private Geschichte. Ich habe mich in eine kubanische Tanzlehrerin in München verliebt.
Okay.
Ihr war München zu kalt.
Ja.
Und mich hat jetzt nicht so viel in München gehalten. Wir wollten aber noch nicht heiraten und deswegen habe ich meinen ersten Businessplan geschrieben und habe ein Business eröffnet in Miami. Die Beziehung ging leider auseinander. Ich bin aber trotzdem nach Miami gegangen und habe da so ein Jahr, eineinhalb Jahre in Miami dann mein eigenes Business gehabt. Hatte mit Versicherung nichts zu tun.
Okay, das war das Florida Dream Discovery.
Genau.
Was war das für ein Business? Oder?
Das war in der Tourismusbranche.
Okay.
Also es war im Grunde so die Marktlücke damals war, vermögende Deutsche fanden Florida super spannend, aber nachdem ein paar Menschen erschossen wurden in Miami, war so ein bisschen im deutschen sehr ängstlich dargestellten Presseberichten, dass das ein gefährliches Pflaster ist.
Ah.
Und dann habe ich so einen Rundum-Service angeboten.
Ah, ja.
Und habe das für vermögende Privatkunden angeboten und sie konnten also sorglos ihren Urlaub verbringen und ich habe sie dann rumkuschiert und habe das Programm gebaut und habe dann Karten besorgt für Madonnas Club und solche Sachen. Ja.
Ah, okay.
Also es hat mit Versicherung nichts zu tun. Bin aber dann zurückgekommen, weil Florida nicht ganz meins war und habe dann erstmal kurz beim Versicherungsmakler gearbeitet und wurde dann zum ersten Mal von einem Headhunter angesprochen.
Okay.
Ein Versicherer, der in Deutschland sich neu gründet, mit Londoner Wurzeln für Kunst und vermögende Privatkunden. Und das fand ich spannend. Ich fand Kunst spannend, ich fand Londoner Versicherer spannend und ich fand so ein bisschen Startup fand ich auch ganz lustig.
Cool.
Und so bin ich zu Hiscox gekommen.
Ja, sehr interessant, ja. Und dann, ich meine, du bist jetzt da seit 27 Jahren, oder?
Ja, das hätte ich damals nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber ich bin da nach wie vor auch total begeistert. Das ist auch, ich kann tatsächlich sagen, keinen einzigen Tag Langeweile gewesen. Okay. Es gab immer Tage, wo ich mal gesagt habe, jetzt wäre ein bisschen Langeweile mal schön, so am Freitagnachmittag. Das gab es nie, aber ich hatte nie einen Bore-out.
Okay.
Niemals. Und das ist auch das Tolle, weil die Company sich natürlich wahnsinnig entwickelt hat.
Ja, ja. Okay. Also erzähl mal so ein bisschen die Rollen, die du dann in den 27 Jahren gemacht hast. Also wie lange bist du jetzt CEO Europe?
Bin ich jetzt seit 4 Jahren.
Okay.
Ja, und zuvor habe ich 15 Jahre lang Deutschland geleitet.
Okay.
Und zwischendrin, also im Startup macht jeder alles. Ja, also,
ja.
Und dann haben wir uns natürlich ein bisschen mehr gewachsen, dann hat man sich ein bisschen spezialisiert.
Mhm.
Ich habe dann eher die Versicherungstechnik gemacht und habe das sogenannte Underwriting geleitet.
Okay.
Bin aber dann nach London gegangen und habe eine Zeit lang in London gearbeitet, das sehr gerne und habe da so Spezialprojekte gemacht, habe zum Beispiel unseren Direkt-Business für das Gewerbegeschäft aufgemacht. Habe dann das europäische Underwriting eine Zeit lang geleitet und dann kam das Angebot, Deutschland-Chef zu werden.
Ja.
Und das habe ich dann mit großer Freude sehr lange gemacht. Ja.
Cool. Wie viele Leute wart ihr, als du angefangen hast?
In Deutschland? 5 oder 7. Ich komme nicht mehr genau drauf, aber ich glaube, ich war entweder Nummer 5 oder Nummer 7.
Ah, okay. Ja. Nicht schlecht. Hast du noch die Mitarbeiternummer?
Ich habe noch die alte Mitarbeiternummer, aber die ist, das war damals weltweit. Wir waren weltweit nicht mehr wie 200 Leute.
Ah, okay.
Also insofern crazy. kann ich es nicht genau sagen.
Nicht schlecht. Und wie viel, also jetzt seid ihr weltweit?
3000.
3000, wow. Hast du ein Wachstum von 200 auf 3000 sozusagen mitgekriegt, genau. Auch, oder?
Ja.
Cool. wie war das so? Also würdest du irgendwelche besondere Momente mit hervorheben?
Also gab es ganz viele spannende Zeiten. Ich meine, die internationale Expansion war spannend.
Mhm.
Wir haben ja das meiste eigentlich als Greenfield gemacht.
Mhm.
Insofern in Europa haben wir kein Business gekauft, sondern alles von Grund auf gemacht. Und da gab es ganz viele Themen. Also die Einführung des ersten IT-Programms bis zur Produkterweiterung.
Mhm.
In Deutschland waren spannende Zeiten, Niederlassungen aufzumachen.
Mhm.
Wir haben in Deutschland 6 Niederlassungen, in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt, in Köln, in Stuttgart und in München natürlich. Das war spannend.
Ja.
Also es gab ganz viele spannende Momente. Unser erster Direct-Approach in Frankreich und in Deutschland war spannend. Die Markenbildung war spannend, die ersten 100 Millionen war spannend, weil einfach das Unternehmen sich grundsätzlich ändert. Also es ist ein ganz großer Unterschied, 20, 30 Kollegen zu haben oder 100 Kollegen.
Hm.
Du brauchst Meetings, du brauchst Struktur, du brauchst Abstimmungen, du musst so ein bisschen auch die Prozesse einfahren, du brauchst ein bisschen Standardisierung. Und gleichzeitig willst du, dass die Kultur gleich bleibt und dass dieser Unternehmergeist bleibt.
Mhm.
Aber du musst trotzdem Strukturen schaffen, weil ohne kannst du nicht skalieren.
Ja, total. Cool. Irgendwelche so, sag ich mal, Entscheidungen, sag ich mal, wenn du jetzt auf die erste C-Level-Rolle guckst, CEO Deutschland bisher geworden, würdest du sagen, irgendeine Entscheidung, die du davor getroffen hast, besonders wichtig, dass das passiert war? Natürlich, dass du da hingegangen bist überhaupt, zu Hiscox, aber würdest du vielleicht sagen, okay, dass sich dann doch noch das eigene Business gelohnt hat oder irgendeine Entscheidung, die du hervorheben würdest?
Also ich glaube, da gibt es ganz viele. Zunächst einmal ist es wichtig, dass man Open Mindset hat, finde ich, ja? Dass man lernbereit ist und dass man risikobereit ist.
Mhm.
Und risikobereit meine ich jetzt nicht, dass man mit so einer Cowboy-Einstellung irgendwo reingeht und egal was passiert, Augen zu und durch. Aber dass man sagt, okay, das ist aus meiner Komfortzone komplett raus. Also jetzt in jungen Jahren nach Miami zu ziehen, Business aufzumachen, da ist man weit aus der Komfortzone.
Ja.
Wir sind damals nach London gezogen, da war unsere Tochter 4 Monate alt. Und da gab es auch Stimmen in meinem Umkreis, die gesagt haben, du kannst doch jetzt nicht mit einer jungen Familie nach London ziehen.
Mhm.
Und aber unsere Einstellung war, es gibt auch in London gute Ärzte, wir sind jetzt, was ist das Risiko? Wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es vielleicht nicht mehr.
Ja.
Und ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, sich von seinen Ängsten nicht leiten lassen.
Mhm.
Man kalkulieren natürlich und überlegen, was es bedeutet, welche Konsequenzen es bedeutet, aber dass man dann mit Zuversicht und frohen Mutes eine Challenge übernimmt. Das finde ich total wichtig.
Mhm.
Und ich wusste nicht, was uns in London erwartet.
Mhm.
Und ich wusste nicht, ob ich einen sicheren Arbeitsplatz habe, wenn ich zurückkomme.
Mhm.
Und das war für uns okay, das war echt okay.
Okay.
Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Ich erlebe heute häufig, dass Menschen zu viel drüber nachdenken, was alles schief gehen kann.
Mhm.
Und ich glaube, man kann auch zu 55% drüber nachdenken, was alles gut gehen kann.
Ja.
Und die Erfahrung ist einfach wahnsinnig wichtig.
Mhm. Cool, ja. Irgendwelche Personen, wo du sagen würdest, die waren auch so bei der Entwicklung zum C-Level-Manager besonders relevant oder wo du gesagt hast, da habe ich auch sogar drauf geachtet, dass ich die habe, so Mentoren, Coaches oder sowas?
Also ich hatte Gott sei Dank ganz tolle Menschen in meinem Leben. Ich habe die nie oder selten bewusst gesucht, das war es nicht, aber ich hatte sehr prägende Persönlichkeiten.
Mhm.
Ich hatte in Deutschland, der damalige Deutschlandchef hat mir sehr viele Freiheiten gegeben, der hat mir da auch vertraut, der hat dann auch auf die Finger gehaut, wenn es nicht funktioniert hat, aber der hatte einfach ein sehr großes Vertrauen in mich, da war ich sehr dankbar und ich fand ihn auch in vielen Punkten sehr kreativ, eigenwillig. Eine der prägendsten Personen war sicherlich Robert Hiscox selbst, der sehr aktiv war im Business, der ist jetzt im Ruhestand, aber der hat uns, ich würde mal sagen, uns Junge damals sehr geprägt, was so das Wertekonstrukt angeht. Und so Sätze wie, ihr könnt mein Geld verlieren, aber ihr könnt nicht meine Reputation verlieren, das war sehr prägend. Und der hat immer gesagt, it's my name on the door.
Mhm.
Und das war für uns immer so eine Richtschnur, dass man anständig bleiben muss, dass man keine schnellen Geschäfte macht, die Reputation des Unternehmens belasten. Und das fand ich sehr prägend, weil es einem einfach so einen Kompass gibt, der bei vielen Entscheidungen im Leben hilft.
Gut. Ja, fand ich ganz interessant, das Statement, was du gerade gesagt hast. Man kann sich viel darauf konzentrieren, was schief geht. Man kann aber auch irgendwie so zu einem Hauptteil 60-70% sich darauf konzentrieren, was alles gut gehen kann. Das ist eigentlich fast schon konträr zum Versicherungsgewerbe, wo man sich ja eigentlich oftmals darauf konzentriert, was schief geht, oder?
Da wäre ich ganz anderer Meinung.
Ja?
Also, weil Versicherung würde nicht funktionieren, indem man nichts mehr versichert.
Mhm.
Insofern, alles hat seinen Preis. Ich glaube, dass die Versicherungswirtschaft es sehr gut macht, Risiken zu übernehmen.
Ja.
Jetzt fällt es der Versicherungswirtschaft sicherlich nicht leicht, neue Risiken zu übernehmen. Deswegen gibt es so Spezialversicherer wie Hiscox. Aber das liegt daran, weil man einfach mit großen Datenmengen versucht, die Zukunft zu errechnen mit Werten aus der Vergangenheit. Das ist der einzige Grund. Aber ich glaube, die Versicherungswirtschaft an sich hat schon einen ganz bedeutenden Wert. Und ohne die Versicherungswirtschaft wird es keinen Progress geben in der Welt. Also das macht man schon ganz gut. Natürlich überlegen die Versicherer und beschäftigen sich mehr damit, was schiefgehen kann, weil das einen Preis haben muss, was schiefgehen kann.
Ja.
Aber ich finde die Versicherer insgesamt eigentlich ganz mutig. Jetzt muss ich meine Lanze brechen für die Versicherungswirtschaft.
Ja, ist gut. Ja, super. Nee, finde ich klasse. Also wie gesagt, ist vielleicht auch so ein Misconception, die man irgendwie hat. Aber habe ich mir gerade so gedacht, so eigentlich interessantes Statement.
Ja, man muss schon Risk-Taker sein.
Ja.
Also es ist auch kein Business, wenn man alles ablehnt. Das funktioniert auch nicht. Also Betonpfeiler unter Wasser gegen Feuer versichern, das hat auch keinen wirklichen Marktwert.
Sehr cool. Also finde ich super interessant, auch ein sehr interessanter Werdegang. Was würdest du sagen, ist wichtiger, dranbleiben oder Talent zu haben?
Dranbleiben. 100 aus 1. Talent ist immer nett. Ich finde sogar Talent teilweise kontraproduktiv, weil einem eingeredet wird, dass das Gott gegeben ist. Also daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass es ein Grundtalent ist natürlich gut und eine Grundintelligenz ist auch gut. Mhm. Aber dieses Consistency, dranbleiben, wieder aufstehen, akzeptieren, dass man irgendwas nicht kann und dass man dranbleiben muss, 1000-mal mehr wert als pures Talent.
Mhm.
Und ich glaube, die Kombination aus beiden ist natürlich das, was man sich wünschen würde, dass man sagt, okay, man hat ein Talent und man bleibt dran.
Mhm.
Aber ich kenne ganz viele Menschen, die großes Talent hatten und aber nicht diese Leidensfähigkeit oder die Welt nicht verstanden haben, weil etwas mal nicht so funktioniert, wie sie es wollten und sich dann überlegen, aber das kann ja nicht an mir liegen, weil ich habe dieses unglaubliche Talent und dann sich eher so ein bisschen in eine Opferrolle versetzen. Also dranbleiben, Consistency, Resilience, wenn mal was in die Hose geht, analysieren, drüber nachdenken, was war's, wachsen, weitermachen. Und das jeden Tag.
Ja.
Und das, ob man Lust hat oder nicht.
Finde ich gut, ja. So 27 Jahre ist ja echt eine lange Zeit. Würdest du sagen, hattest du da so Momente, so Meilensteine, wo du gesagt hast, so, wow, zum Beispiel nach 10 Jahren, da ist man schon, also da hat man so, spürt man richtig, wie lange man schon dabei ist und wie sich dieses Talent dann entwickelt oder die Skills. Gibt es da so Phasen, wo du sagen würdest, man kann das nochmal so 30 Jahre nochmal aufteilen, wo man sagt, okay?
Also es gab so unterschiedliche Phasen in der Company-Größe, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Und dann war ich aber in den letzten 19 Jahren eigentlich immer in Jobs, wo ich auch mitbestimmen konnte, welche zukünftigen Themen man sich ins Heft schreibt. Also es war jetzt nicht so, auch als Deutschland-CEO macht man nicht 15 Jahre den gleichen Job, sondern man entscheidet zusammen mit dem Team, geht man jetzt in ein neues Produkt rein, geht man in eine neue Region rein, gestaltet man etwas neu, geht man jetzt in das Brand-Building rein, wo setzt man die Akzente, stellen wir jemanden ein oder nicht, stellen wir 10 Leute ein oder nicht. Also da kann man sich entfalten. Was ich aber festgestellt habe, wie gesagt, also für mich war 30 eine große Veränderung und dann 100 war eine große Veränderung.
Ja.
Und dann läuft es, glaube ich, so weiter bis 200 und dann gibt es nochmal einen großen Umbruch. Also man muss anders kommunizieren, man muss anders entscheiden und man muss auch der CEO von CEOs werden. Und das ist ein Unterschied.
Stimmt.
Ist ein Unterschied.
Ja, cool. Also super interessant, wenn du jetzt sagst, du bist ja jetzt gerade in dem Bereich über 200, hast diese Umbrüche mitgemacht. Jetzt blickst du auch eine ganze Weile schon im C-Level zurück. Was sind so deine Erfolgsrezepte? Und wie ich sage das immer dazu hier im Podcast, wir sind ja kein Lehrmeister und kein Management-Ratgeber oder irgendwie sowas, sondern wir wollen ja einfach nur zeigen, was für die Person, die heute zu Gast ist, gut funktioniert hat. Vielleicht hast du da so ein paar Tipps, Routinen oder Erfolgsstrategien, die für dich gut funktioniert haben, die vielleicht jetzt den Zuhörer, die Zuhörerin ein bisschen inspirieren.
Also was ich total wichtig finde, ist lernen, offen sein, zuhören. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man lernt. Aber sich die Freiräume schaffen, dass man außerhalb des Day-to-Day-Businesses sich weiterentwickeln und das darf niemals aufhören. Mhm. Man kann von anderen Menschen lernen, man kann von Kollegen lernen, man kann auf eine Business School gehen und sich da mal eine Woche wegsperren. Was ich ganz toll finde, ist eigentlich dieses Micro-Learning. Mhm. So diese Routine, jeden Morgen 15 Minuten irgendwas zu lesen, was man ansonsten nicht lesen würde. Das mache ich schon sehr, sehr lange. Und finde das super, weil es ausreichend stimuliert, um über mein Thema von einem anderen Blickwinkel drüber nachzudenken.
Also jeden Morgen hast du so 15 Minuten, wo du irgendwas liest. Was liest du da so als Beispiel?
Ich habe so Buchzusammenfassungen, die ich lese. Und das finde ich ganz einfach nur 15 Minuten. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Business-Thema sein, sondern auch aus der Gesellschaft. Ich möchte jetzt da nicht Versicherungswirtschaft lesen. Ja? Das ist so mein Pflichtprogramm. Aber ich möchte da eher mich inspirieren lassen von, was passiert gerade in der Welt. Das kann von AI bis Mindfulness sein. Ja? Okay. Also das ist das Spektrum relativ breit. Und das möchte ich auch, dass ich da so ein breites Themengebiet habe.
Cool.
Und das inspiriert mich und gibt mir einen guten Start in den Tag. Mhm. Was finde ich noch wichtig? Was ich vorhin gesagt habe, mutig neue Sachen übernehmen. Also ich habe meine Karriereschritte nicht geplant, sondern es ist aus der Aufgabe heraus entstanden. Und da war ich schon immer einer der Ersten, der die Hand gehoben hat, wenn es ein neues Projekt gab oder ein neues Themengebiet gab. Das war, klar ist das riskant, weil das Neue ist riskant, aber das finde ich spannend. Das wär, hat für mich gut funktioniert. Und etwas, was ich erst in den letzten Jahren eigentlich lernen musste, und das hat der Gruppen-CEO zu mir gesagt, bevor er in Ruhestand gegangen ist, ist, du musst auf deine Gesundheit achten. Das ist etwas, was man total vernachlässigt, wenn man so mit 40 ist. Das spielt einfach keine Rolle, weil man unendlich viel Energie hat und man glaubt, das wird immer so bleiben. Und gerade wenn man reist und wenn man international reist und da nicht auf seinen Schlaf achtet, ist es kriegt man dann schon auch mal die Quittung. Mhm. Und das versuche ich heute schon auch sehr bewusst in mein Leben einzubauen, darauf zu achten, ausreichend zu schlafen. Mhm. Auch wenn ich unterwegs bin, zu versuchen, gesund zu leben, ein bisschen Sport zu machen auf meine mentale Gesundheit zu achten. Mhm. Und das war aber etwas, was ich vor 20 Jahren, war das für mich kein wichtiges Thema. Mhm. Und das ist erst so in den letzten, ich würde sagen, 4-5 Jahren ist das gekommen.
Ja, okay. Gibt es irgendwelche speziellen Praktiken, zu was du sagst, die du benutzt, um auf die Gesundheit zu achten? Entweder so zum Beispiel, Ernährungsroutinen, Pläne, Diäten oder irgend sowas?
Also da bin ich nicht ganz so stark. Weil ich auch gerne esse und mir das auch große Freude. Aber was mir wahnsinnig hilft, ist diese 10 Minuten am Tag meditieren. Ein mühsamer Weg, ein wirklich mühsamer Weg, weil das fliegt einem nicht zu. Da braucht man, ich hätte gesagt, so mehr als ein halbes Jahr, bis ich das wirklich verinnerlicht habe. Aber 10 Minuten am Tag einfach, um runterzukommen, idealerweise mache ich es morgens. Und ich habe da so diese Routine, das ist aus dem 5 a.m. Book, das ist also nicht meine Erfindung, aber so ein paar Minuten morgens, um zu meditieren, dann etwas zu lesen, bevor ich in meine E-Mails gehe und dann ein bisschen Bewegung, ist total wertvoll und gibt einem eine gute Routine für den Morgen. Ja. Cool, wir haben zwei Hunde, also wenn ich in München bin, gehe ich morgens mit den Hunden und diese Routine tut mir wahnsinnig gut und gibt mir so die Kraft für den Tag. Ja. Aber man kann es auch unterwegs machen. Ich versuche zum Beispiel auch so 10 Minuten zu meditieren, wenn ich im Flieger bin. Das ist genau die Zeit, wenn man sich hingesetzt hat bis zum Take-off, hat man genau 10 Minuten, um zu meditieren. Und dann ist das nicht abgearbeitet, aber man ist da frisch wieder.
Okay. Ja? Machst du das wirklich selber oder geführt?
Ich habe das mit einer App angefangen. Und heute mache ich es frei.
Ah, okay.
Ja, weil die Meditieren ist eigentlich Einwirkung von außen. Genau. Ja. Aber am Anfang ist es total wichtig, dass man geführt wird, wenn es einem nicht so leicht fällt. Weil ich bin auch eher der Mensch, der die Augen schließt und dann habe ich 100 verschiedene Gedanken und möchte eigentlich irgendwas lösen.
Ja, genau.
Also das erste halbe Jahr hatte ich eine App.
Ja. Cool. Und diese Routine, die du hast in der Früh, wie lange machst du die schon?
3 Jahre.
Oh wow, okay. Also so eine richtig, bist du dann so ein harter Frühaufsteher?
Nee, also ich bin kein 5 a.m. Club, ich bin eher so 6 a.m. Club.
Ja, okay.
Das ist es immer eher, ja.
Ja.
Aber ich bin kein Langschläfer, also ich könnte jetzt nicht bis um 9 Uhr schlafen, das mache ich auch am Wochenende nicht.
Ja, ja, das war, glaube ich, meine Zeit lang recht auch trendig, das ist auch so durch Social Media sehr, sehr getrendet, diese Routinen und dann, glaube ich, so eine Gegenbewegung gestartet, es gibt immer Leute, die es eine Gegenbewegung machen, die dann gesagt haben, das ist zu dogmatisch. Ist das wirklich was du brauchst, um erfolgreich in den Tag zu starten? Oder kannst du auch einfach sagen, hey, heute ging es halt nicht? egal.
Also das funktioniert genauso. Aber es ist für mich schon so, dass ich das an 5 Tagen die Woche mache. Und natürlich gibt es auch mal einen Tag, wo irgendwas dazwischen kommt.
Genau.
Der Hund kotzt auf den Teppich, der Flieger hat Verspätung, ich habe nicht gut geschlafen, dann muss man damit umgehen.
Genau.
Und that's it. Also da kann ich nicht dogmatisch mein Programm durchziehen.
Ja.
Aber es geht um die überwiegende Anzahl der Tage in der Woche, wo ich das mache.
Ja.
Und ich kann auch nicht jeden Tag Sport machen, aber ich versuche 4-mal die Woche zumindest Sport zu machen. Und ich versuche zumindest 2 Tage mit meiner Familie Abend zu essen. Und also es muss nicht alles schwarz-weiß sein,
genau.
Aber es ist so eine Richtschnur für mich.
Cool, ja. Es geht wirklich um die überwiegende Anzahl.
Und es geht darum, also was ich überhaupt nicht glaube, ist, dass es das eine Erfolgsrezept gibt. Das halte ich für einen totalen Unsinn. Man muss herausfinden, was einem selbst gut tut. Und ich mache das ja nicht für andere Leute. Ich mache das für mich und weil es mir dabei gut geht. Und wenn es mir morgen besser gehen würde, wenn ich bis um 8 Uhr schlafe, dann würde ich auch das machen.
Ja, cool. Mega spannend. Also sehr interessant. Wie gesagt, ich finde es immer super interessant, auf die unterschiedlichen Routinen und Erfolgsrezepte halt einzugehen. Weil jeder hat, wie du gesagt hast, andere. Und wenn man, glaube ich, was gelernt hat und diesen Podcast hier regelmäßig hört, dann weiß man, dass es nicht dieses eine Erfolgsrezept gibt und dass man lange braucht, um auch für sich zu finden, was einem gut tut. Und halt super viel ausprobieren muss. Und ja, du siehst es ja jetzt, du machst es jetzt seit 3 Jahren und hast halt dann auch gesagt, hey, wäre vielleicht besser gewesen, man hätte schon früher auf Gesundheit oder so geachtet. Jetzt heutzutage hat man Podcasts, man hat halt ein bisschen mehr Zugang auch zu Wissen, zu dem man vielleicht früher nicht so Zugang hatte. Vielleicht schafft es dann auch die Generation, die jetzt so 30 ist oder so, vielleicht dann früher drauf zu achten. Aber vielleicht ist es auch so ein Thema, was man einfach ein bisschen vernachlässigt.
Ich glaube auch, dass es heute vollkommen in Ordnung ist, über Mental Health zu reden. Das hätte man vor 20, 30 Jahren einfach auch nicht gemacht. Ja. Und ich finde das total inspirierend und auch so diese mentale Stärke. Man kennt es aus dem Sport. Warum sollte das im Business nicht so sein? Ja. Und ich glaube, dass dass mehr Informationen da ist und dass die Gesellschaft sich schon verändert hat, dass man da keine Schwäche im Prinzip hat, ganz im Gegenteil. Der Spitzensportler hat einen Coach und einen Mental Coach und achtet auf einen guten Schlaf. Aber warum sollte es im Business anders sein?
Total. Ja, was hättest du denn, oder was würdest du jetzt machen, wenn du nicht CEO von Hiscox wärst, wenn du nicht in der Industrie, Wirtschaft oder irgendwo tätig sein dürftest?
Ja, das ist so eine Frage, die natürlich schwer zu beantworten ist, weil ich mir gar nicht, also das Parallelleben quasi. ich hätte so viele Ideen.
Ja.
Also ich hätte schon, klar hätte ich gerne 2, 3 Leben, um ein paar Sachen auszuprobieren.
Ja.
Ich bin mit dem jetzigen Leben sehr zufrieden und glücklich und fühle mich inspiriert. Aber die Alternative wäre wahrscheinlich, eine eigene Firma zu machen.
Okay. Ja. Und dann auch wieder so reiche Leute rumführen in Amerika?
Oder? Das weiß ich nicht. Das hatte seine Zeit, aber ich weiß nicht, ob das mein Lebensinhalt wäre. Aber ich kann mir gut vorstellen, irgendwas in der Versicherungswirtschaft. Ja.
Ah, okay.
Ich finde das schon ganz spannend. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, um noch mehr Sachen zu machen. Ja.
Okay. Und irgend so ein anderes, ganz anderes Parallelleben? Irgend sowas, weiß ich nicht, Fischer oder Geigenbauer oder Kaffeebesitzer?
Nee. Nee, ich so ein Café fände ich irgendwie lustig, wenn ich retired bin und vielleicht als Non-Executive Director arbeite. Aber nee, ich fühle mich total, ich habe eine Berufung gefunden. Das klingt ein bisschen cheesy, aber es ist, ich bin ganz happy mit meinem Leben, so wie es ist.
Ja. Cool, nee, ist doch super. Ja, mega. Also herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Story und ich glaube, die Leute konnten viel lernen. Wer weiß, vielleicht probiert ja morgen jemand auch eine deiner Routinen ein bisschen in der Früh aus.
Ich würde mich freuen, ich kann es nur empfehlen, ja.
Ja, ist immer wieder gut, solche neuen Sachen zu testen und ich freue mich schon aufs 2. Gespräch.
Ich mich auch, ganz herzlichen Dank.
Cool. Ja, wer jetzt bis jetzt hier zugehört hat, der kann auf jeden Fall Feedback geben zu der Episode. Vielleicht habt ihr wieder mal was gelernt, vielleicht auch nicht. Das wollen wir natürlich wissen. Also schreibt es uns gerne entweder in die Kommentare der jeweiligen Episode, das geht auf Spotify, oder einfach direkt, wenn ihr den Kanal abonniert, da könnt ihr nämlich Feedback geben. Wir werden aber auch Robert und mein LinkedIn-Profil unten in die Shownotes packen, alles was zu Hiscox führt. Das heißt, ihr könnt dort auch Zugang finden zu uns schreiben. Wie gesagt, ob das Kritik ist oder ob das Lob ist, ich freue mich immer über beides, gerne dann auf LinkedIn. Und dieser Podcast ist ja nur möglich, weil ich das Ganze als Hobbyberuf mache und nebenbei natürlich noch für Atreus im Thema Interim Management tätig bin. Das heißt, wenn ihr gerade die Fragestellung habt, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen? Da geht es meistens um Transformationsmanagement, Projektmanagement, Programmmanagement oder natürlich auch Linienmanagement-Rollen, die gerade eben entweder aufgrund von Ressourcenknappheit oder auch fehlender Kompetenz gerade nicht besetzt sind, dann kommt gerne auf mich zu. Manchmal hilft so ein Sparring und man findet dann doch intern eine Lösung für das Projekt oder auch im eigenen Netzwerk eine Person, die das machen kann. Und wenn nicht, haben wir einen sehr, sehr guten, qualifizierten Talentpool und mit dem können wir dann sicherlich euer Thema auch lösen. Robert, bis zum nächsten Mal und dir noch einen schönen Tag.
Danke.